Lieber Scheiterhaufen, in unserer letzten Folge sprachen wir über Neuanfänge, die, so stellte ich zumindest fest, nicht erzwungen werden können. Denn selbst wenn wir unsere Haare färben, die Stadt wechseln oder uns trennen, ein alter Teil begleitet uns dennoch. Selbst wenn wir den Namen wechseln und eine völlig neue Personality annehmen. So wie es eine der Hauptfiguren aus dem Debütroman Bestie von Joanna June, mit der ich heute sprechen darf, getan hat. Joanna June hat vor kurzem selbst Bücher auf Social Media vorgestellt und nun ihren eigenen Roman geschrieben, der uns mitten hineinführt in diese Frage, wer wir sind, wer wir versuchen zu sein, jemand Neues. Was passiert, wenn wir glauben, das Alte einfach abstreifen zu können und dann merken, dass es uns doch im Gepäck bleibt? Mit Joanna möchte ich heute darüber sprechen, wie diese Geschichte entstanden ist, warum Scheitern kein Makel sein muss und welche Rolle Freundschaft, Selbstinszenierung und das Ringen um Identität in ihrem Buch spielen. Herzlich willkommen, Joanna.
Danke, das war so ein schönes Intro. Ich freue mich sehr, hier zu sein und mit dir heute zu sprechen.
Ich auch. Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, Leute. Aber das wird sicherlich gleich vergehen, denn ich habe so einen kleinen Icebreaker mitgebracht.
Oh, sehr genau. Gut.
Ich bin nämlich, was so Smalltalk am Anfang betrifft, nicht so talentiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen wollte ich dir die Frage stellen, die meine letzte Gästin dir mitgegeben hat.
Oh, genau. Okay.
Wenn du etwas, was gerade als Problem in deinem Leben stattfindet, als positiv wahrnehmen könntest, was wäre das?
Das ist eine sehr gute Frage.
Geht schon gut los.
Also, ich glaube, mir fiel es in den letzten Wochen etwas schwer, meine Routinen so zu bewahren. Und ich bin eigentlich ein totaler Routinemensch. Ich brauche recht viel Zeit für mich. Ich brauche das irgendwie so, meine Sachen zu machen. Das ging nicht so richtig, weil ich ja auf Lesereise war. Und damit musste ich mich sehr aus meiner Comfortzone wagen und bin jetzt auch echt noch so ein bisschen platt und sozial auch so ein bisschen ausgelaugt. Mhm. Aber das fühlt sich vielleicht so ein bisschen anstrengend teilweise gerade noch an, wenn ich morgens aufwache, aber gleichzeitig gibt es so viele schöne Dinge, die ich erlebt habe und über die ich jetzt so nachdenken kann und die ich jetzt auch nochmal nachträglich so aufsaugen kann. Also ich habe so das Gefühl, mein Kopf ist sehr schnell gerade und sehr viel am Arbeiten und manchmal überfordert mich das, aber das ja auch nur, weil ich so viel tolles Neues erlebt habe. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn ich mich dann jetzt bald wieder an den Schreibtisch setze, meine Routine mache, wieder anfange zu schreiben, wieder mehr für mich bin, dass dann diese ganzen Erlebnisse, die mich irgendwo überwältigt haben, nochmal auf so eine ruhige, schöne Art einholen können und inspirieren können und dass ich die im Nachhinein dann vielleicht erst so richtig verarbeite.
Ja. Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, man ist auch manchmal unter Druck, genießen zu können. Also man weiß, es passieren gerade ganz viele tolle Sachen im Leben und trotzdem geht alles schnell oder es sind viele Eindrücke, wie du es auch gerade beschrieben hast. Und man will nicht meckern. So. Ja. Man will natürlich glücklich sein und fröhlich sein, aber manchmal ist dann doch so viel. Und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass so ein ruhiger Moment dann vielleicht dann sitzt nochmal alles so, ne?
Ja, total. Also ich glaube, das war auch so eine Sache, die ich mir immer wieder sagen musste, auch in den letzten Monaten, so dieses, okay, es ist gerade irgendwie total viel und ich fühle mich viel noch nicht so gewachsen und alles ist neu und ich fühle viel Druck, das jetzt alles gut und richtig zu machen. Aber ich habe mir schon versucht, immer wieder zu sagen, okay, Moment, atme mal kurz durch. Mhm. Du kannst sehr stolz auf dich sein. Mhm. Das ist sehr, sehr toll, was hier gerade passiert. Und es ist auch okay, wenn manchmal irgendwie der Stress überwiegt oder der Druck überwiegt. Aber im Großen und Ganzen ist das was sehr Schönes und ich wäre da nicht, wenn ich nicht bereit dafür wäre, sozusagen.
Mhm, mhm. Zu deinem Roman.
Ja.
Es ist dein erster.
Ja.
Ich habe ihn vor kurzem gelesen und ich muss dir ganz ehrlich sagen, abgesehen davon, dass ich mich als Kind Lilly genannt habe tatsächlich, ist ein bisschen creepy, ne?
Ja.
Kann ich mich so auch noch sehr mit ihr identifizieren und ich dachte am Anfang, ich werde mich mehr mit der anderen Protagonistin identifizieren, weil diese ja Influencerin ist.
Ja.
Und Delia, aka Lilly, die ihren Namen eben ändert, ein völlig neues Leben beginnen möchte und vielleicht auch das Leben leben möchte, das sie sich so wünscht, zieht bei ihr ein und kennt sie ja schon aus dem Internet. Und ich muss sagen, am Anfang hatte ich so You-Vibes. Ich weiß nicht, ob du die Serie geguckt hast.
Ja, und ich habe das auch schon ganz oft gehört.
Dachte ich
weiß
mir schon.
Auch, wo es herkommt. Mhm, ja.
Den Spoiler kann man geben, sie bringt niemanden um.
Ja.
Ich finde, das ist fair. und ich finde es so interessant, wie Lilly mich immer noch begleitet. Mhm. Weil diese Unsicherheiten, diese Gespräche, die sie mit sich selbst führt, die kenne ich. Also man möchte den anderen eigentlich beeindrucken, man möchte cool sein, würde ich jetzt mal sagen, man möchte irgendwie nicht aufgeregt sein und schafft es am Ende nicht, weil man sich wahrscheinlich das auch so ein bisschen versucht zu erzwingen. Und was ich so gut finde, ist, dass es zwei Perspektiven gibt. Also zum einen ist da eben Lilly, aka Delia, und dann ist da noch Anouk, die das Ganze nochmal spiegeln kann im Grunde und genauso Unsicherheiten hat, nur die ein bisschen anders verpackt.
Ja.
Wie bist du denn, ich weiß, das ist so eine Standardfrage, aber man muss sie fragen, wie bist du denn auf dieses Buch gekommen, auf die Idee?
Das ist ganz witzig, weil sich das total entwickelt hat. Also ich hatte gar nicht so die Idee, dass ich jetzt über diese Frauenbeziehung schreibe oder so, sondern ich hatte mal vor ein paar Jahren den Gedanken, ich könnte mal einen Liebesroman schreiben. Mhm. Und da war dann eine Protagonistin Delia von Anfang an. Mhm. Also eigentlich ist sie so der Grundstein für dieses ganze Buch. Und der andere Part dieser Liebesgeschichte existiert auch noch im Buch, das ist Jamal. Mhm. Der ist jetzt nur noch so ein Side-Character.
Ah, okay.
Ja.
Du hast ihn gekickt quasi,
genau,
so ein bisschen.
Genau, weil ich einfach gemerkt habe, dass mich die inneren Konflikte von Delia und ihre Sehnsüchte und ihre Unsicherheiten und Zweifel viel mehr interessieren. Mhm. Das heißt, ich habe dann mehr und mehr ihre persönliche Geschichte und Gedankenwelt erkundet. Mhm. Es gab dann tatsächlich mal so einen Zwischenentwurf, der noch ein bisschen thrillermäßiger war. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist auch noch was von dieser Atmosphäre übrig geblieben. Mhm. Aber auch da hat sich der Roman noch mal weiterentwickelt und hat dann seine Form mehr oder weniger gefunden, wie sie jetzt ist, als Anouk dazu kam. Mhm. Und sie kam aus dem Gedanken heraus dazu, dass es spannend wäre, wenn es eine echte Person gäbe, die all das zu verkörpern scheint, was Delia oder Lilly gerne sein möchte.
Ja, ja.
Und das war dann auch schon in Zusammenarbeit mit meiner Literaturagentur, die ich zum Glück schon hatte. Und da konnte ich dann mit meiner Agentin so ein bisschen grübeln, wie das cool wäre, und habe dann viel noch dort überarbeitet, genau, bevor es dann irgendwann an die Verlage ging.
Das hört sich natürlich jetzt für eine Laie oder für jemanden, der gerne schreiben möchte, aber noch gar nicht so tief drin, ist super professionell an, ne? Meine Agentin und so weiter. Aber wie bist du denn zu diesem Punkt gekommen? Hast du studiert oder wusstest du schon immer, ich will schreiben?
Also ich wusste schon immer, dass ich gerne irgendwas Kreatives machen möchte beruflich und hatte da aber ganz viele unterschiedliche Ideen. Ich mache zum Beispiel auch total gerne Musik, damit traue ich mich aber nicht so sehr rauszugehen wie mit dem Schreiben. Mhm. Das war so lange in mir, und dann habe ich aber so während der Abi-Zeit und am Anfang meines Germanistik-Bachelors gemerkt, dass Literatur auch eine große Leidenschaft von mir ist, die übers reine Lesen hinausgeht, und dass ich wirklich auch am Schreiben interessiert bin. Mhm. Und habe dann auch angefangen zu schreiben, aber ganz lang nur für mich. Also ich schreibe, glaube ich, seit 10 Jahren so richtig aktiv und kontinuierlich. Und habe dann aber ja viel für mich geschrieben, erstmal nur theoretisch Literaturwissenschaft studiert und dann irgendwann den Master angefangen. Mhm. Der nennt sich Theorien und Praktiken professionellen Schreibens in Köln, und der ist auch noch halb literaturwissenschaftlich, aber auch halb praktisch, auch mit einem literarischen Schwerpunkt, den man machen kann. Und da hatte ich dann zum ersten Mal so wirklich die Gelegenheit, ja, in Gruppen zu schreiben, Feedback zu bekommen, Leute aus der Branche als lehrende Personen kennenzulernen, die irgendwie auch Texte dann teilweise gelesen haben. Das war schon ein hilfreicher Schritt, aber es war auch nicht unbedingt der direkte Weg dann zur Agentur und so weiter und so fort. Ich glaube, das war so ein kleines Antesten, so ein bisschen sehen, was ist möglich, andere Schreibende kennenzulernen, die das auch studiert haben, um sich da ein bisschen auszutauschen. Und dann war das aber ein, ja, sehr großer Schlangenlinienweg, bis es wirklich irgendwann mit der Agentur und dann auch mit dem Verlag geklappt hat. Also es gab auch einige Absagen auf diesem Weg, ja.
Hast du dich da aktiv selbst beworben?
Ja, genau. Also man macht das meistens so, dass man einen Roman schreibt und wenn man dann eine Rohfassung hat, die man für gut befindet und die zeigt, was man kann und machen möchte, dann bewirbt man sich damit bei Literaturagenturen. Also man schickt da eine Leseprobe hin und schickt ein Exposé hin, wo die ganze Handlung und so nochmal zusammengefasst ist. Und ja, das hatte ich auch schon vor ein paar Jahren mal mit einem Jugendroman gemacht. Den wollte niemand.
Oh, okay. Ja, willkommen bei Scheitern für Anfänger.
Genau, also ja, das war auch, das war so am Anfang meines Masterstudiums ungefähr. Und da, ja, ich war schon sehr stolz auf den Text und sehr happy damit und war dann auch sehr traurig, dass es nicht geklappt hat. Jetzt rückblickend muss ich sagen, bin ich ganz froh, dass nicht das mein Debüt war, sondern jetzt eben Bestie. Ja, aber auch für Bestie gab es Absagen.
Ja.
Und auch da musste ich viel überarbeiten und viel neu probieren und viel auch Kritik wegstecken von Leuten, deren Meinung ich eigentlich total bewundert habe immer, um halt weiterzumachen und nicht aufzugeben. Ja.
Und bei der allerersten Absage oder beim ersten Roman, der es ja dann nicht geworden ist, also hat dich das irgendwie so niedergeschlagen, dass du dachtest, das ist ein Urteil, das über dir schwebt und du kannst nicht schreiben? Oder wie hast du dich da wieder motiviert? Oder hast du gesagt, nee, hör mal, jetzt erst recht?
Also zuerst war es schon schwierig, mit dem Feedback und der Ablehnung umzugehen, weil ich halt dachte, na ja, das sind ja die Leute aus der Branche.
Die müssen es wissen.
Die müssen es wissen. Vielleicht ist es dann doch nicht so toll, wie ich irgendwie denke, oder vielleicht ist das Potenzial nicht so da. Und da hat es mir wirklich sehr geholfen, dass ich einfach Kontakt zu anderen Schreibenden hatte, die auch von ihren Rückschlägen erzählt haben und wo ich wusste, wow, die schreiben so toll und ich durfte auch mal was testlesen und das hat mir so gut gefallen und selbst die haben Absagen bekommen oder ich habe auch ganz viele Lebensläufe und Biografien von sehr erfolgreichen AutorInnen gelesen. Das hat mir auch total geholfen, dann mal zu hören, wie viele Absagen so jemand wie Stephen King auch zum Beispiel bekommen hat, was man sich gar nicht vorstellen kann. Ja, also ich weiß gerade nicht genau, welcher Roman es war, einer seiner bekanntesten. Hatte er angeblich sogar mal in den Papierkorb geworfen, weil er gesagt hat, das ist schlecht, das will niemand und seine Frau hat es dann nochmal rausgeangelt und nochmal.
Das sind immer die Frauen, ne?
Ja,
die
dann auch mal, genau. Und also auch da, der hat, glaube ich, der ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es sehr viele Jahre auch dauert, um irgendwie gesehen zu werden mit dem Schreiben. Und ja, ich glaube, so eine Story hat eigentlich fast jeder Schreibende, jede Schreibende zu erzählen.
Ja.
Und so, das hat mir dann sehr geholfen.
Verstehe.
Und ja, und dann musste ich auch ein bisschen lernen, mich persönlich nicht zu ernst zu nehmen.
Verstehe, ja.
Weil mir das geholfen hat, auch den Spaß an der Sache zu bewahren und mich so daran zu erinnern, wieso ich das mache. Und zwar nicht für den Erfolg und den Buchvertrag, klar, schon auch, das war natürlich mein Wunsch, aber weil es mich halt erfüllt und mir viel gibt und das immer wieder mir vor Augen zu rufen, hat mir auf jeden Fall auch geholfen, ja.
Du hast dein Studium auch gerade erwähnt. Gibt es denn in dieser Branche auch so Universitäten, wo man sagt, da muss man hin? Weil ich kenne das zum Beispiel vom Film Ludwigsburg.
Ja.
Das ist die Adresse.
Gibt es fürs Schreiben, also Leipzig und Hildesheim sind so die ganz großen Namen, die man da oft hört. Und da kommen auch ganz, ganz viele tolle AutorInnen her, auf jeden Fall. Aber man braucht es nicht unbedingt. Und ich würde sogar behaupten, ich hatte zwar so ein bisschen auch so einen Schreibmaster und habe da schon auch ein bisschen was gelernt und würde den nicht missen wollen, aber ich bin auch da wieder überzeugt, dass man auch das nicht braucht.
Sehr gut.
Ja.
Bestätigt mich auch aus so vielen anderen Branchen und Gesprächen, dass es immer dieses Bild davon gibt, wenn du es da nicht schaffst oder wenn du da bist, dann wirst du automatisch irgendwie erfolgreich.
Ja.
Ich würde sogar behaupten, dass dieses Studium dir 100% geholfen hat, aber selbst jemand, der vielleicht nicht studiert hat, sollte sich davon auch nicht unbedingt beeinflussen lassen, weil immer wenn man so Regeln lernt, das ist wichtig, sie zu kennen. Aber ich finde, dadurch entsteht so eine Einzigartigkeit und aus dieser Naivität zu schreiben, einen eigenen Stil vielleicht auch zu haben, der eventuell auch kaputt gemacht werden kann von jemand, der sagt, nee, so schreibt man aber nicht, so macht man das nicht. Mhm. Also irgendwie die Einzigartigkeit da auch nochmal sich zu behalten.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist vielleicht sogar einfacher, wenn man sich so ganz frei und individuell entwickelt.
Mhm.
Und ich glaube, gerade das Schreiben, das trifft bestimmt auch auf ganz viele andere Dinge zu, vor allem in der Kunst, sage ich mal. Aber gerade beim Schreiben, wenn man einfach viel liest, dann lernt man eigentlich am allermeisten, wenn man aufmerksam liest und guckt, was gefällt mir, wieso gefällt mir das, was gefällt mir nicht, was würde ich anders machen.
Ja.
Das ist eigentlich die beste Schreibschule, die man haben kann.
Ja. Ach gut, das bestätigt mich, weil ich führe immer wieder solche Diskussionen und versuche Leuten zu sagen, ey, machen.
Ja.
So, das klingt so abgedroschen, aber es ist halt wirklich viel dran.
Ja, total. Und auch wirklich, also ich höre das super oft, dass Leute Angst vor der weißen Seite haben, weil solange die weiße Seite da steht und man kein Wort getippt hat, könnte das theoretisch der größte Roman aller Zeiten werden.
I see.
Und dann ist natürlich jedes Wort extrem wichtig, wenn man so denkt, dass das gut ist.
Mhm.
Aber das, ich hatte das auch schon total gerade am Anfang. Aber auch da trifft zu einfach machen und es ist sogar wichtig, am Anfang nichts besonders Gutes zu schreiben, aber etwas besonders Neugieriges und Kreatives und Verspieltes, womit man dann arbeiten kann, um einfach unterschiedliche Wege und Richtungen auszuprobieren. Und die Perfektion kommt viel später.
Ich bin so ein Fan von Shitty Drafts. Weißt
ja.
du, zu sagen, okay, ich mach's jetzt, auch wenn scheiße ist.
Ja.
So. Und dann daraus entsteht meistens so viel, weil es so dieser erste Schritt irgendwie ist. Erinnerst du dich denn an diese Lehre und vielleicht dann auch erste Seite des Romans?
Ja, ich habe für diesen Roman, oh Gott, so viele Anfänge geschrieben.
Ah, wirklich, ja?
Ganz, ganz, ganz viele. Von meinem allerersten Entwurf, auch vom kompletten ersten Entwurf, ist sowieso fast nichts mehr übrig.
Mhm.
Aber von den Anfängen erst recht nicht. Ich hatte sogar ein paar ganz gute, würde ich behaupten, die ich trotzdem nochmal verworfen habe, weil sie irgendwie doch nicht so gut zu dieser Story gepasst haben.
Oh, das muss auch schwierig sein. So Kill Your Darlings, ey. Oh Gott, oh Gott.
Ja, aber je öfter man das macht, desto leichter wird.
Ach, wirklich?
Ja,
okay.
Und ich denke mir auch immer, na ja, die Darlings kann ich ja in meiner Schublade behalten und irgendwann anders nochmal rausholen, wenn es vielleicht besser passt.
Ja, ja. Welcher Moment des Schreibens hat sich denn für dich am wichtigsten angefühlt?
Das ist eine gute Frage. Meinst du inhaltlich, wo ich im Buch bin? Oder?
So für dich. Weißt du, ich kann mir vorstellen, ich weiß es ja nicht, ne? Ich schreibe nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es so einen Moment gibt, nur für dich privat, wo du sagst, da habe ich jetzt ganz viel gefühlt. Das ist die Aussage, die ich treffen will. Das fühle ich selber. Das lese ich gerne selber. Weißt du, so ungefähr, so dass man so irgendwie sagt, dass der Punkt in der Geschichte ist mir sehr wichtig.
Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, ich kann die gar nicht so an einem inhaltlichen Punkt festmachen, weil ich schon versucht habe, so die Themen, die mir am Herzen liegen, durchs ganze Buch irgendwie zu weben. Ich weiß schon noch, dass ich irgendwie auch besonders viel gefühlt habe, als ich die letzte Szene geschrieben habe, weil ich glaube, dass es ein bisschen riskant war, das Buch so enden zu lassen, wie es endet. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht spoilere.
Ja, ja, ja.
Aber ja, dass es nicht allen gefallen wird, wofür ich mich da entschieden habe. Aber ich habe das Gefühl persönlich, dass diese letzte Szene nochmal sehr viel von dem trägt, was mir im ganzen Buch sehr wichtig war. Und ich die LeserInnen, wenn sie das auch so fühlen, genau mit dem Gefühl entlasse aus diesem Buch, was ich mir da gewünscht habe. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich dieses Ende so gefunden habe. Aber ich bin sehr happy damit und krieg immer noch Gänsehaut, wenn ich den letzten Satz lese. Ja.
Gänsehaut ist gut und vor allem finde ich es gerade so als Außenstehende irgendwie auch wholesome zu hören, dass du das Ende nicht sofort wusstest. Weil ich finde, Anfang und Ende sind zwei sehr entscheidende Dinge. Egal, was wir an kreativen Dingen machen, ob wir jetzt ein Video schneiden, ob wir ein Buch schreiben. Und da denkt man, das muss man so direkt wissen oder das muss direkt stehen. Und dass da scheinbar auch ein Prozess stattfinden darf, finde ich ganz, ganz spannend und wichtig.
Auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass es ganz gut ist, wenn man ab einem gewissen Zeitpunkt weiß, wie es endet, damit man sich nicht verliert.
Ja.
Aber ich glaube, was viel wichtiger ist, und das kann man wahrscheinlich auf alles übertragen, ist die Frage, worum geht's denn im Kern? Was will ich erzählen?
Und was willst du erzählen?
Ja, das könnt ihr im Buch lesen. Nee, mir war einfach irgendwie irgendwie so ein Gefühl einfach wichtig, wie man sich vielleicht fühlt, gerade in den 20ern, gerade als Frau, wenn man so viele Ideen vom perfekten Selbst andauernd zugeworfen kriegt und wie sich das dann so im Alltag auswirken kann.
Mhm.
Ich glaube, das war so mein Kern und dass ich mehr Fragen stellen wollte als Antworten geben.
Mhm. Sehr interessant, was du gerade gesagt hast. Ich erkläre es dir auch später, warum.
Ja.
Das will ich noch ein bisschen spannend machen. Ich habe einen Podcast von dir und einer Freundin, die auch schreibt, einer Autorin gehört. Und da habt ihr über Neid auch gesprochen, weil das auch im Buch so ein Thema ist. Und ich musste mich da ein bisschen so an eine Geschichte auch mit einer Influencerin erinnern. Da habe ich zu ihr gesagt, ich bin neidisch, aber in einem positiven Kontext. Es wurde mir sehr, sehr schlecht ausgelegt tatsächlich.
Ah.
Ja, und seitdem traue ich mich das auch nicht mehr sagen, weißt du?
Ja.
Und ich habe mir so die Frage gestellt, weil dieses Buch ist sehr ehrlich, was diese Gefühle betrifft. Ne? Man kann jetzt natürlich sagen, das ist mir unsympathisch, aber ich finde trotzdem so viel Wahrheit daran. Wenn du das jetzt so hörst, wenn ich sage, also vielleicht können wir das auch so ein bisschen, was ihr aus dem Podcast besprochen habt, ihr habt euch gegenseitig gesagt, dass ihr neidisch in Anführungsstrichen dieses positive, wenn auch zweifelhafte an sich selbst neidisch. Und das sagt viel über eure Freundschaft ja auch aus. Wie war da so der Prozess für euch, also in der Kommunikation?
Ja, ich glaube, was bei uns ganz gut war, war, dass wir diesen gleichen Weg gegangen sind. Also Ruby Braun und ich, wir wollten beide schreiben, wir haben beide diesen Schreibmaster gemacht und haben uns gewünscht, veröffentlicht zu werden und gesehen zu werden und zu teilen, was wir machen. Und deswegen kannten wir so diese ganze Gefühlswelt, einfach mal jede für sich und wussten, die andere hat die auch, weil wir machen ja hier das Gleiche irgendwie und wollen das Gleiche. Und deswegen war so ein bisschen mehr vielleicht schon vorausgesetzt, dass die andere wahrscheinlich dieses Gefühl einfach kennt. Mhm. Vielleicht nicht in Bezug auf mich oder auf sie, aber so ganz allgemein.
Mhm.
Das war, glaube ich, eine ganz gute Basis. Und dass wir auch sonst sehr viel von Anfang an versucht haben, ehrlich zu sein und auch irgendwie zu sagen, wenn einem irgendwas ja ein bisschen schwerer gefallen ist, wenn man irgendwie nicht so genau wusste, wie man diesen Gefühlen in der Freundschaft Raum geben kann, wie man sich in einer Situation, die man zum ersten Mal zusammen erlebt, verhalten kann, dass man da einfach ehrlich miteinander umgegangen ist und gesagt hat, hey, keine Ahnung, ich hatte zum Beispiel mal ganz am Anfang unserer Freundschaft so einen Abend, da habe ich ganz viel von mir erzählt und ganz viel Persönliches. Und danach dachte ich mir, oh Gott, ich habe viel zu viel über mich geredet.
Mhm.
Und das ist mir irgendwie ganz unangenehm und das habe ich dann ganz lang ausgegrübelt mit mir selbst. Und irgendwann habe ich ihr dann aber gesagt, wie hast du das empfunden? War dir das eigentlich auch zu viel? Wenn ich zu viel Raum eingenommen habe, dann tut's mir leid.
Mhm.
Und das waren dann so Mini-Steps. Also für sie war das nicht zu viel. Das war alles nur in meinem Kopf.
Ja.
Aber das waren dann so Mini-Steps dahin, dass man auch wirklich über so größere Sachen wie Neid reden konnte.
Mhm. Mhm.
Also Ja, Ehrlichkeit ja. ist da, glaube ich, schon sehr wichtig und damit kann man viel gewinnen.
Ja, und ich glaube, es setzt auch irgendwie so eine emotionale Intelligenz voraus und eben eine Kommunikation, die man gemeinsam vielleicht dann entwickelt, so kann man nicht mit jedem machen. Also irgendwie fand ich das total schön, so zu hören. Habe ich so noch nie gehört von Menschen, so ehrlich. Deswegen fand ich das sehr, sehr erfrischend. Kam denn beim Schreibprozess selbst Lilly bei dir durch? Weil ich finde, das ist jetzt zum Beispiel auch etwas, was Lilly hätte irgendwie so ein bisschen sagen können. So, ja, am Anfang habe ich viel über mich geredet und dann, also in ihrem inneren Monolog, was sie sich immer so gedacht hat. Wie viel Lilly steckt denn in dir?
Also, ich glaube irgendwie, dass wahrscheinlich jede Figur, die ich schreibe, irgendwas Kleines von mir in sich trägt. Naja, ich denke gerade an eine männliche Nebenfigur, die auf, oder zwei, auf die das nicht zutrifft. Aber so die meisten Figuren, denen ich mehr Raum gebe, mit denen ich mich viel beschäftige, die mir sehr am Herzen liegen, ich gebe da immer was von mir rein. Und natürlich kenne ich viele Gefühle, die Delia hat oder die Delia zu Lilly führen auch. Also ich kenne das auch, dass ich irgendwie eine Zeit lang nicht so happy mit meinem Leben war und dann abends im Bett lag und mir irgendwie so eine schönere Version meines Lebens, aber dann auch meiner selbst erträumt habe, bei der es irgendwie ein bisschen besser läuft, die irgendwie schon da ist, wo ich gerne wäre, die irgendwo mal eine andere Entscheidung getroffen hat oder so. Deswegen kenne ich so diesen inneren Kampf auf jeden Fall auch, ja.
Ich finde auch so Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung super spannend. Gibt es denn bei dir so einen Punkt, wo du sagst, hey, ich dachte immer, ich wäre so und so und dann habe ich aber von außen bestätigt bekommen oder nicht bestätigt bekommen, sondern gesagt bekommen, nee, ich nehme dich ganz anders wahr. Gab es da für dich so ein Ding, wo du sagst, boah, da war ich so richtig geflasht und verwundert?
Ja, also das Erste, was mir jetzt irgendwie eingefallen ist, was auch aus einer Unsicherheit, glaube ich, herauskommt, war, dass ich immer dachte, ich bin gar nicht lustig. Also ich habe Humor, ich kann über Sachen lachen, ich habe viel Spaß, so, aber ich bin nicht lustig, ich bringe keine Leute zum Lachen. Aber so meine engen Freundinnen oder auch mein Partner sagen mir total oft, dass ich so lustig bin. Das passt irgendwie gar nicht so mit meiner eigenen Wahrnehmung zusammen. Vielleicht, weil Humor auch so eine Eigenschaft ist, die ich so an anderen bewundere, dass ich mir die irgendwie nicht selber zuschreiben will, was ja auch irgendwie blöd ist. Also weiß ich nicht, wenn das andere Leute über mich sagen, dann sollte ich das eigentlich total freudig annehmen und sagen, ach, offenbar bin ich witzig. Ja. Aber das ist sowas, wo das total oft so ganz auseinander ging und wo ich immer noch versuche, mir das so vor Augen zu rufen,
Das kenne ich. Also vor allem diese Überraschung, so wie, hä? Ich dachte immer, das ist jetzt die Wahrheit, das ist jetzt so gesetzt und fertig. Und dann erfahre ich so, nee, das kann ich wohl doch ganz gut. Oder zumindest in den Augen bestimmter Menschen, so, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das stimmt.
Wenn du möchtest, können wir jetzt Glückskekse öffnen, die ich hier schon präpariert habe. Du darfst dir einen sehr gerne aussuchen. In der Zwischenzeit
nehme ich einfach
meinen Schluck. Wir haben unsere Glückskekse schon geöffnet, weil wir sind gescheitert, beziehungsweise ich bin mit meiner Kamera gescheitert, Freunde. Und ich würde tatsächlich mir die Frechheit jetzt hier rausnehmen und einfach anfangen, weil, pass auf, ich schreibe nicht, weil ich Antworten habe, ich schreibe, weil ich Fragen habe.
Oh, wie gut. Guck mal, das war richtige Gedankenübertragung.
Ich habe heute auch auf dem Weg hierher ein, wie heißt dieses Wackelbild nochmal? Wenn du so beide Seiten, also wenn du, ach nee, das verwechsel ich jetzt gerade aus dem Buch. Das war nicht so ein Wackelbild, sondern
ein Kippbild.
So, Kippbild ist was anderes. Aber ich habe das damit sofort assoziiert, deswegen vergiss diesen Insider. Das schneiden wir raus. Aber ich finde das so schön, weil du es auch vorhin gesagt hast, ne?
Stimmt.
Aber welche Fragen wurden denn beantwortet? Welche Fragen hast du denn jetzt in dem Schreibprozess gehabt, die vielleicht auch beantwortet wurden?
Für mich persönlich, naja, also auf rein inhaltlicher Ebene habe ich schon nochmal so für mich auch erkannt, welche der Themen im Buch ich vielleicht auch schon überwunden habe, jetzt am Ende meiner 20er. Und wo ich dann zum Beispiel, wir haben ja über eine gute Freundin von mir gerade schon geredet und wo ich Anfang 20 noch sehr gestruggelt habe mit Freundinnen schaffen, also welche zu finden, die wirklich eng und wirklich authentisch sind, wo ich wirklich ich sein kann. jetzt ist das ganz anders.
Schön.
Und das habe ich nochmal so richtig gemerkt und konnte auch nochmal so richtig mir vor Augen führen, wieso ist das so, was waren da irgendwie Faktoren? Ich habe natürlich gelernt, dass ich in der Lage bin, ein ganzes Buch fertig zu schreiben, mehrfach auseinanderzunehmen, mehrfach neu zusammenzusetzen und dass es sich lohnt, weiterzumachen, auch wenn man zweifelt zwischendurch. Ja, und ich glaube, ich habe gelernt und die Antwort gefunden, dass die Schriftstellerei sich nicht nur vielleicht wie mein Traumjob anfühlt, sondern tatsächlich wie mein Traumjob anfühlt. Ja. Und dass es dann auch so Träume gibt, die wahr werden und dann wirklich so schön sind, wie man sich das ausmalt.
Ja, ich finde, das merkt man dir auch an. Also ich finde, wenn ich die Blogs sehe, dann finde ich es auch gut, wenn du mal sagst, hey, ich hatte auch beschissene Tage, aber ich will auch dankbar sein. Das ist das, was ich am Anfang meinte. Ich habe mich da total wiedergesehen, weil wenn es einem nicht gut geht, sollte man das sagen können. Und gleichzeitig weiß man, okay, ich bin gerade privilegiert. Andere würden gerade alles dafür tun, um an meiner Stelle zu sein. Und trotzdem fühle ich mich gerade nicht gut. Und gleichzeitig sollte das Raum haben. Und die Leute sollten das, je nachdem, wenn du das teilen willst, auch wissen, damit sie auch selbst nicht denken, ach, bei ihr läuft ja immer alles super. So.
Ja, voll.
Und ich bin auch gerade voll hängen geblieben auf den Punkt der Freundschaften, weil ich hoffe, es ist nicht zu persönlich, aber was war denn der Grund, dass du so gestruggelt hast? Weil ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich glaube, das ist das Schönste, was man sagen kann. Ich kann mit meinen Freunden ich selbst sein. So.
Also ich glaube, das hat auch schon so in meinen Teenie-Jahren angefangen und das habe ich dann, glaube ich, mit in meine 20er auch noch reingenommen, dass ich halt sehr stark das Gefühl hatte, ich muss so und so sein, um dazu zu gehören.
Mhm.
In gewissen Gruppen, bei Leuten, die ich bewundert habe, die ich cool fand, die irgendwie tolle Sachen gemacht haben, die ich auch machen wollte. Und hab mich dann da so viel, so doll angepasst, dass ich so ein bisschen verloren habe zwischendurch, wie ich selbst sein überhaupt geht, was das überhaupt so richtig bedeutet.
Ja.
Ich habe zum Beispiel in meinen Teenie-Jahren auch nichts von den Sachen gemacht, die ich gerne mache. Ich habe wenig gelesen, ich habe immer weniger Musik gemacht, Musik gehört. Ich habe eher das gemacht, was dann so die Gruppe gemacht hat. Und am Anfang meines Studiums bin ich dann in eine neue Stadt gezogen, in eine große Stadt, in der es auch sehr schwierig war, Anknüpfungspunkte zu finden. Und dann lag es, glaube ich, auch einfach daran, so diese Größe, dass irgendwie viele schon so ihre Gruppen hatten, dass es irgendwie nicht so einfach war, die eigenen Leute zu finden, gerade wenn man jetzt nicht so super, super outgoing ist. Also mir ist das so Anfang 20 sehr schwer gefallen, so richtig auf Leute zuzugehen und so. Ich glaube, das war dann da so ein bisschen das Thema. Ja, und dann ist das gewachsen mit der Zeit, vor allem über das gemeinsame Hobby und die Leidenschaft schreiben, Bücher.
Ja.
Da kommen die meisten meiner Freundinnen her.
Ja. Ich frag mich, woran das liegt, dass man Dinge, weil ich habe das auch gemacht, eher in den 20ern, ich frag mich, woran das liegt, dass wir Dinge gemacht haben, auf die wir vielleicht keine Lust haben oder gerne andere Dinge noch gemacht hätten, weil im Nachgang, gerade mit Abstand, es ist eine Sache zu sagen, ja, irgendwie war ich in falschen Kreisen oder habe es nicht so gefühlt, aber es ist ja auch ein Punkt, sich zu fragen, warum habe ich das zugelassen, ne? Und ich glaube, man muss da ganz, ganz, also ich würde mich freuen, wenn das jetzt Leute hören, die sich da ein bisschen wiedererkennen und sagen, hey, es ist völlig in Ordnung, sich zu fragen, was will ich eigentlich?
Ja.
Weil manche wissen das vielleicht noch nicht, das ist nicht schlimm.
Ja, voll.
Aber wusstest du denn damals, was du gerne machst oder musstest du das erst herausfinden?
Ich glaube, ich wusste es schon. Ich habe es nur aus den Augen verloren. Mhm. Also das ist irgendwie etwas, was meine jüngere Schwester und ich ganz oft sagen, so dass unsere 12-jährigen Ichs, die wussten schon eigentlich genau.
Mhm.
Die wussten genau, wer sie sind. Die wussten genau, was sie wollten. Und dann kam irgendwie so dieses ganze, das Gefühl dazu, dass man so und so sein muss und dass man nicht anecken darf oder dass man cool sein muss, also gerade als Teenager ist es ja voll das Thema, dass man nicht uncool sein will.
Genau.
So, das war auf jeden Fall bei mir auch ein Ding. Und auch sowas wie Scham, kam viel dazu, dass zum Beispiel, deswegen bin ich auch immer noch so mit Musik so ein bisschen zögerlich, weil ich mit 14 war ich in einer Band und das war so cool. Ich weiß noch, ich weiß gar nicht mehr, wie sich das ergeben hat. Wir haben einfach irgendwo in so einer Bar oder in so einem, wie nennt man das, so ein Jugendtreff, das war keine richtige Bar, haben wir mal gespielt. Und ich fand das so toll und ich dachte, jetzt geht meine Musikkarriere los, I'm ready. Und dann gab es so ein paar gemeine Leute einfach in der Schule, die darüber gelästert haben, so, haha, die will Sängerin sein, wie peinlich. Und dann kam so viel Scham und ich hatte so Angst, dass ich jetzt quasi zur Zielscheibe werde, wenn ich das weitermache, dass ich solche Teile von mir immer mehr zurückgenommen habe. Und einfach froh war, wenn ich so ein bisschen übersehen wurde dann so, okay.
Ja.
Die fügt sich einfach ein, alles gut so.
Ja. Scham ist auch so ein krasses Gefühl, finde ich.
Ja.
Das ist also bei weiblich Gelesenen sehr, sehr rein, also das ist so drinnen irgendwie.
Ja.
Und ich glaube, bei männlich Gelesenen ist das irgendwie so, also fast schon wieder ignoriert. Also da könnte man fast manchmal ein bisschen mehr Scham, wenn es nach mir ginge, irgendwie kommen.
Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst, aber ich finde das schon auch spannend, wenn ich mit männlichen Freunden spreche und wie die so auf die Schulzeit oder auch so die frühen 20er zurückschauen, dass die schon auch das Gefühl hatten, irgendwelche Rollen spielen zu müssen häufig.
Ja. Ja, das wird denen auch so ein bisschen antrainiert.
Ja.
Ne? Und darunter leid. Also ich glaube, wenn du Scham unterdrückst, dann passieren ganz blöde Sachen. Also ich glaube, dann wird's crazy bei vielen. Ich habe dich jetzt gar nicht gefragt, was du eigentlich hier in deinem
Ich habe noch mein Zettelchen. Mal schauen. Also, sei du selbst, alle anderen sind schon vergeben, von Oscar Wilde.
Ja, das passt eigentlich auch ganz gut, ne?
Ja, voll. Und dann aber auch die Frage so, was bedeutet du selbst sein eigentlich? Ist das wirklich dieser eine unverrückbare Kern oder darf man sich auch immer wieder neu erfinden und liegt darin so das eigene Selbst, dass man jede Version von sich erkundet?
Absolut.
Dem folge ich gerade so ein bisschen, ja.
Sehr schön. Jetzt darfst du für die nächste Gästin auch eine Frage stellen. Du weißt natürlich nicht, wer es ist. Aber ich finde, genau das ist eigentlich sehr, sehr spannend.
Ja, das ist natürlich jetzt auch. Ich wurde das neulich gefragt und das hat mich noch sehr lang beschäftigt und zum Nachdenken gebracht. Deswegen stelle ich diese Frage jetzt einfach weiter. Und zwar lautet die, was in deinem Leben ist unverhandelbar?
Love it.
Ja.
Wie hast du denn geantwortet?
Ich habe da ganz viele unterschiedliche Antworten irgendwie drauf gefunden. Ich glaube, meine allererste Antwort war in dem Gespräch dann die gute und enge und tolle Beziehung zu meinen Schwestern, dass ich das nicht missen möchte. Aber ich habe da noch so viele weitere Antworten für mich darauf gefunden, die in ganz viele andere Richtungen gehen. Weil man irgendwie, finde ich, diese Frage so breit interpretieren kann auch.
Absolut.
Worauf das jetzt abzielt. Ob das der Morgenkaffee ist.
Ja.
Auch das wäre eine Antwort bei mir.
Ja.
Oder was Deeperes.
Sehr schön. Viele werden sich jetzt fragen, das musst du natürlich nicht beantworten, wenn du es noch nicht darfst und kannst.
Ja.
Aber die Frage, die kommt einfach. Das ist, lässt sich nach einem Debütroman einfach nicht leugnen. Kann man bald oder vielleicht in ferner Zukunft Neues von dir erwarten? Hast du, juckt es schon in den Fingern?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin schon am Recherchieren und Plotten. Ich habe eine Idee. Diesmal habe ich auch richtig eine Idee. Nicht so wie bei Bestie. Und ich hoffe, dass diese Idee weiter wächst und bin dran. Ja, und ich werde das auch beim zweiten Buch sehr begleiten, auf Social Media und so, falls das jemanden interessiert. Genau.
Also. Genau, die Profile werden natürlich alle verlinkt und natürlich auch das Buch, das ich super gerne gelesen habe. Ich würde ja sagen, Netflix könnte sich auch überlegen, da so eine Miniserie draus zu machen.
Du, ich hätte da jetzt erstmal auch nichts einzuwenden.
Also, weißt du, was ich meine? Weil das war so angenehm, Also, das wäre so eine Serie, die ich einfach gerne gucken würde.
Das ist so ein schönes Kompliment.
Ja,
danke.
Voll, voll. Also, Netflix guckst du, dann hier. Mach
ja,
mal.
Hallo.
Genau, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken.
Danke
es war
dir.
Ein sehr offenes, sehr, sehr ehrliches Gespräch. Ich habe aber auch nichts anderes erwartet, to be honest. Ich finde es sehr schön, dir zuzusehen. Ich finde es auch sehr schön, diese Transformation von ich stelle Bücher vor und plötzlich habe ich mein eigenes in der Hand. Ich glaube, da haben die auch ganz, ganz viele gerne zugeguckt und auch gegönnt. Und wir gönnen dir natürlich auch das Zweite und alles, was sonst noch so passiert in deinem Leben.
Dankeschön.
Genau. Und in diesem Sinne, ihr kennt das Spiel. Liked gerne das Video oder den Podcast, bewertet ihn, teilt es, abonniert den Kanal. Aber am Ende folgt eurem Herzen.
Sehr schön. Danke dir.